decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. Ja, willkommen zur 39. Folge des Soziologischen Kaffeekränzchens. Wie ihr seht, ich kann jetzt immer die Episoden zahlen, das liegt daran, dass ich dazu gezwungen werde. Die Datei vorher zu speichern und die hat die Nummer drin und das, ich muss jetzt nur noch auf den Bildschirm gucken. Und bei mir sind wie immer die Jennifer.
Hallo.
Und der Christoph.
Hallo zusammen.
Und willkommen in diesem, es ist ja schon Sommer, ne?
Ja, die Zeit vergeht so krass schnell.
Und
gleichzeitig ist so viel schon passiert dieses Jahr und ich bin selten mit Zeit überfordert, aber das macht mich ein bisschen fertig, dass Anfang des Jahres Australien gebrannt hat quasi, beziehungsweise die Wälder dort und dass das
und
noch in diesem Jahr gewesen sein soll.
Affenhaus-Ding?
Ja.
Ist auch dieses Jahr gewesen, wurde mir mitgeteilt.
Ja. Also ich, an der Stelle sage ich immer, wenn es um Nachrichten und so geht, ja, Fukushima schmilzt immer noch. Ja. Nur so. Ja, also das ist so, bei mir ist das ja so ein bisschen, ich bin pandemiebedingt, bin ich eigentlich in so einer Art Limbo-Sommerferien gefallen. Ja, weil halt selbst diese Menge an Anwesenheitsunterricht, die wir noch machen, wir machen nicht so viel, weil das, wir halt sagen, also die wichtigen Dinge und Online-Unterricht, das fällt halt dann im großen Umkreis dessen, was du tust, nicht mehr ins Gewicht, ne? Und dann hast du halt irgendwie so, ja, also Flocke ist ja jetzt übrigens schon länger der Meinung, dass ich jetzt einfach immer da bin, ja. Und wenn ich dann mal tatsächlich für mehrere Stunden weg war, jetzt so während der mündlichen Englischprüfung, die vor ein paar Wochen waren, war sie dann doch konsterniert so.
Ich habe neulich ein Interview mit einer Haustierforscherin gelesen, wo es darum ging, wie man jetzt mit Haustieren umgehen soll und bla bla bla. Und da hat sie darauf hingewiesen, dass man gerade, wenn man Hunde hat, man durchaus auch mal weg sein sollte, falls man die ganze Zeit zu Hause ist, damit man, wenn es irgendwann mal wieder normalisierter weitergeht und man wieder mehr weg ist, die nicht in ein völliges Loch fallen.
Ja,
alle gut. Gar nicht so einen blöden Hinweis, aber ich kenne mich mit Hunden auch kein Stück aus.
Ja, das ist, glaube ich, aber auch so eine Sache. Also sie ist jetzt so abgebrüht, was das angeht. Das war kein Problem. Also ich war zwischendrin ja dann auch mal einen halben Tag weg. Und aktuell sind Ferien und morgen muss ich in die Schule, ja, in den Ferien, weil wir irgendwelche Dinge machen müssen. Und das ist halt so, alles ist anders und komisch und so. Aber eine Güte, ja. Also ich weiß nicht, ich habe da sehr viel Resilienz mittlerweile und so, während der Rest alle ein bisschen wahnsinnig werden, denke ich mir dann so, okay, jetzt ziehe ich mir halt meine Maske an und gucke mir den Quatsch an, ja.
Mhm.
Naja. Gut. Wollen wir zu Getränken kommen?
Ajo.
Kommen wir zu Getränken. Wer will anfangen?
Jennifer.
Ja, langweilig, weil ich habe meinen Kaffee gerade schon ausgetrunken und ich hatte noch so einen Lotus-Keks. Den habe ich auch während der Pre-Show aufgeknuspert.
Die sind quasi, oh, das ist quasi Spekulatius, oder? Nur ganzjährig.
Ja. So ganzjährig, ganz Jahres Spekulatius.
Oh Gott. Mhm. Wie.
Bitte?
Was für Menschen, ja.
Essen das ganze Jahr über diesen Kram? Ich.
Ja. Nee, nicht nur das. Was für Menschen helfen dir auch noch dabei?
Die Lotus-Menschen. Es gibt auch. Lotus gibt es auch als Aufstrich.
Das finde ich richtig großartig. Das mag ich richtig gerne. Das hat zwar alle Kalorien, aber ich mag es so.
Ja, alle. Alle.
Wobei es geht. Also Butter hat mehr, glaube ich. Habe ich jetzt gerade mal geguckt. Aber das ist schon sehr gut.
Butter ist aber
und es
auch
ist vegan.
Nicht, also so dick Butter könnte ich nicht essen, aber.
Ja, gut. Guter Punkt. Ja.
Das ist. Ich weiß nicht, wenn irgendwann mal dieser Podcast menschlich scheitert, dann wahrscheinlich an der Spekulatius-Frage.
Ja.
Wir hatten unüberbrückbare Differenzen.
Was war denn? Letztens hatte ich auch irgendwelche Abgründe bei Christoph entdeckt, die ich gar nicht so tragisch fand, aber Christoph dachte, das sei ein Charakterfehler. Irgendwas Obstiges, glaube ich, war es.
Ja. Verdammt, ich denke drüber nach, ja.
Aber bei Brombeeren sind wir uns einig. Brombeeren sind super.
Ich bin ich auch dabei.
Brombeeren sind cool. Stachelbeeren sind das allerletzte, haben wir
Ja,
festgestellt. Ja.
Stachelbeeren sind widerlich.
Also
Bäh, ist kein Obst.
ich bin doch der Fan der Himbeere. Ich finde komischerweise Erdbeeren immer so, Erdbeeren sind immer so nichtssagend.
Aber Himbeeren sind super.
Himbeeren sind
Da bin
super,
ich voll
ja.
bei dir.
Dann während ihr euch fragt, was Christos angeblicher Charakterfehler sei. Ich trinke heute den Salem, also den unheimlichen rauchigen Rauchtee von Smokin' Velvet wieder. Und zwar ohne, also mit natürlich mit genug Zucker, dass er geliert, weil das ist ja mein Style. Aber ohne Zitronensäure. Also normalerweise kippe ich in meine Earl Grey und so dann auch noch Zitronensaft rein, weil, ne, damit es auch wirklich dann irgendwie eine Potion ist. Und das ist, habe ich jetzt nicht gemacht und es ist sehr, sehr lecker. Und es ist so ein bisschen Wetter entsprechend, weil es ist bei uns hat es jetzt die letzten Tage geregnet, ja. Und das ist zwar schön, weil wir hatten ja auch schon diese, ja, so im März, April, als dann irgendwie der Sommer schon mal vorbeigekommen ist, ja, dann so dieses, oh Gott, die Trockenheit, es wird alles schlimm und jetzt regnet's.
Ja.
Wobei ich mir das heute Morgen beim Spaziergehen auch gedacht habe, die Ihme hat immer noch einen ziemlich niedrigen Wasserstand und wenn du so am Ufer vorbeigehst, siehst du, dass ziemlich viel Vegetation Dürrestress hat. Also
Nee.
so richtig gereicht hat es dann doch nicht.
Ich möchte auch wieder darauf hinweisen, dass der Sommer im Normalfall, der ja auch noch nicht begonnen hat, rein kalendarisch und meteorologisch und tralala, im
Meteorologisch hat er
Normalfall die
begonnen.
regenreichste Zeit des Jahres ist, habe ich zumindest mal so in Erdkunde gelernt. Und wenn man sich das vor Augen führt, ist, glaube ich, immer noch alles relativ trocken.
Ja. Meteorologisch hat er begonnen. Meteorologisch beginnt er am 1.
Ach so, ist
Juli.
da, ach so, okay. In irgendeinem Kalender steht von mir der 21. Juni,
Ja, das
glaube
ist astronomisch. Das ist
ich. Ach so.
Sommersonnenwende. Ja.
Also nee, stimmt, nee, dann das meine ich dann, glaube ich, gar nicht. Ja, Sommersonnenwende habe ich auf dem
Ist
Schirm
der
und zack, dann
21.
tralala.
Moment, Midsommer, genau. Nicht zu verwechseln
Na
mit
ja.
anderen Dingen. Ja, der gute Pagan weiß natürlich, wann Sonnenwenden sind.
Ja, das
Ja,
weiß ich auch.
aus Gründen. Ja.
Ich habe den Charakterfehler wiedergefunden, Jennifer. Wir haben uns über Manufaktum und deren ESO und
Oh, ja.
rechtsanlehnendes Geschwulbe ausgelassen und ich habe zugegeben, dass ich grundsätzlich die Ästhetik bei den Produkten von Manufaktum durchaus ansprechend finde, woraus du gemacht hast, dass ich beige mögen würde, was dann doch eine relativ grobe Vereinfachung ist. Und das hat sich als einen meiner Charakterfehler herausgestellt.
Ja,
Genau, das.
wenn du
Ja.
beige mögen würdest, wäre das ein Charakterfehler. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Ja, das auf jeden Fall. Und Manufaktum wirklich mögen, unabhängig von der Ästhetik und so. Das ist ein
Definitiv
echter,
Charakterfehler.
das ist ein richtiger Charakterfehler.
Ja.
Ja. Ich kenne das nur vom Namen her. Ich glaube, mir fehlt jegliche Prätentiösität, um da einzukaufen. Also außer, dass es anscheinend ja irgendwie rechtsoffen ist.
Weiß ich nicht. Google das mal, guck dir das mal an. Könnte deine so ein bisschen die Pagan Richtung ansprechen, weil viel Holz, viel Natur, viel ursprünglich.
Ja,
Also
naja, ich mache ja, ich bin ja, ich bin ja.
optisch könnte das vielleicht
Nee, dafür bin ich zu sehr Techno-Pagan. Ich bin, gehöre schon zu der Gruppe, die glaubt, dass man auch die Geister in den Geräten erwecken kann.
Dann wirst du da nichts finden.
Nee, ich hab kurz auf die Webseite geguckt. Das
Verständlich.
ist der Landhaus-Schick für Leute, die glauben, dass Holzfällerhemden ja ein Zeichen von Hipstertum sind.
Für alle HörerInnen, die jetzt nicht ganz die Muße haben, das zu recherchieren, es gibt mehrere Artikel von auch bei der Zeit und beim Spiegel. Vielleicht können wir einen verlinken. Nur nicht, dass wir hier so Insidermäßig daherreden. Der Gründer von Manufaktum verlegt unter anderem so Leute wie Akif Pirinci oder hat das zumindest gemacht. Genau, und ja,
Ja,
er
genau.
gehört halt
Das Schöne ist,
absolut in die.
wir werden maximal den Artikel zu verlinken,
Ja, nicht
aber
den
nicht die
Shop.
Web, aber nicht die Webseite. Erstens
Ja, nein,
machen wir
natürlich
keine
nicht.
Werbung
Ja.
und zweitens, nee. Ja, ansonsten. Christoph, hast du, ich glaube, dein
Trinkst
Getränk
du?
fehlt noch.
Ich trinke was, ja. Gerade eben während der Intro-Musik habe ich mir meinen Darjeeling eingegossen, also meinen etwas dekadenten Standard-Tee, weil ich momentan auf Teelieferungen warte, bin ich runter auf nur Darjeeling ist im Haus und einen Grüntee. Und dazu habe ich einen selbstgemachten Donut neben mir. Ich habe gestern ein paar Donuts gemacht in der Heißluftfritteuse. Und das ging auch ganz gut mit einem veganen Quark-Ölteig, in dem der Quark durch Joghurt ersetzt ist. Genau, das war ganz cool. Das hat ganz gut geklappt.
Oh ja, mir wurde letzte Woche von einem lieben Menschen aus Berlin, also auf Großdistanz, 4 vegane Donuts mitgebracht, bei denen man nur anerkannt hat, dass sie vegan sind, weil sie, weil es draufsteht. Ja. Und sie waren sehr gut. Ja,
das Einzige, was... Nicht so irrsinnig viel tierisches rein eigentlich.
Ja, naja, kommt halt auf den Teig drauf an. Mhm. Auf dem einen war aber so ein großer Batzen Erdnussbutter und das ist, also ja, also es gibt ja anscheinend nur zwei Menschen, nämlich die Erdnussbutter mögen und die mit Geschmack.
Ja, Erdnussbutter finde ich auch gut.
Ach Gott.
Thomas nicht so?
Naja, gut, also es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie hasse oder so. Es ist halt, das ist nichtssagend. Das ist komisch. Keine Ahnung.
Was? Das sind die zwischenmenschlichen Differenzen, an denen das hier scheitert.
Ja, genau.
Du kannst dich ja damit rausreden, dass du eigentlich keine Erdnussbutter isst, sondern Pindakaas.
Ich esse alles, was auch nur in Erdnussbutter-Richtung geht.
Das, naja. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Endorsement ist oder so. Aber, das wäre ja theoretisch dann auch mal ein Subjekt für Forschung. Guck mal, ich bin wieder fit.
Ja, er ist wieder da.
Ich habe doch beim letzten Mal gesagt, dass mit den goldenen Brücken, das geht weiter.
Ja, zu alter Stärke zurückgefunden.
Ja.
Klasse.
Nein, das hat sich dann so... Liebes Publikum, die sind übrigens nicht geplant. Ich kann das so, ich bin Lehrkraft.
Kraft meines Amtes.
Vergoldet ja einfach mal die Brücke hier.
Ja, so. Wobei ja Forschung nicht unbedingt was mit Wissenschaft zu tun haben muss. Ja. Also Forschung ist ein Teil von Wissenschaft. Wissenschaft ist ja nicht nur Forschung.
Ja. Ja, das hängt ganz von der Definition ab, je nachdem, wen du fragst.
Also aktuell ist doch irgendwie, und mit aktuell meinen wir, wie gesagt, Juni 2020, aktuell ist doch, Wissenschaft verbietet mir meine Freiheit, oder? War da nicht was?
Und ist gar keine Wissenschaft, weil die ändern ständig ihre Meinung. TM.
Oh, ich dachte, das macht Wissenschaft zu Wissenschaft.
Und was las ich noch? Ach so, es kam doch jetzt gerade die Studie raus, die sich mit der Wirkung von den Maßnahmen rund um Covid beschäftigt hat. Mhm. Und die ist im Nature erschienen.
Mhm.
Erster Zeitkommentar unterm Artikel, der das mitteilt. Also die Studie will ich mal sehen, das zweifle ich an.
Das ist überhaupt kein Problem, wenn du dir das leisten kannst.
Ja.
Hast du einen entsprechenden Zugang oder Geld, dann stehen dir alle Wege offen.
Warte mal, ich gehe
mal
neben.
Ich finde es schon nice, wenn sich jemand im Internet anmaßt, eine Studie zu kritisieren, die im Nature erschienen ist.
Das ist schon so geil, ja.
Also das ist schon so, ich kenne dich nicht, aber du weißt eindeutig nicht, was deine Leisten sind.
Aber ja, weil wenn du es wüsstest, würdest du es nicht in einem Zeitkommentar schreiben.
Nee, vor allem nicht mit, also gute Rechtschreibfehler passieren den Besten. Ich bin ja auch nicht eine, die ihre Tweets Korrektur liest, bevor sie abschickt.
Ja, das Problem kenne ich auch. Ja.
Ach, da, guck mal, der ist sogar Open Access. Ne? Der ist sogar Open Access.
Ja, ja, Zweifel, die ne? ist
so. Ja. Also, das war so ein Drunter-Kommentar, oder?
Ja, ja.
Es gibt ja jetzt, werden wir auch nicht verlinken. Also die Menge an überflüssigen Podcasts hat ja mit Corona dann doch zugenommen. Ja, zum einen die Galionsfigur der SPD. Ja.
Ey!
Da müsst ihr durch. Ja. Der beste SPD-Kanzler, den ihr je hattet.
Wir hatten ja auch gar nicht so viele, das wird ja immer sehr verkannt.
Die Auswahl ist jetzt nicht so groß. Wobei wahrscheinlich der beste SPD-Kanzler, den ihr je hattet, Helmut Kohl war. Und der ist ja aufgetaucht mit so einem weiß ich nicht, mit so einer Selbstbeklitterung. Und Jakob Augstein und Jan Fleischhauer, ja, also wurde dir dann auch...
Die Kombination finde ich tatsächlich schwieriger als Bela Ander und Gerhard Schröder, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, weil Schröder ist einfach nur selbstbesoffen, ja, und alt. Und das ist vollkommen okay, wenn du einem alten Mann dabei zugucken möchtest, wie er seine Geschichte nochmal neu erzählt, unter der bekannten Weissagung, dass man seine Vergangenheit natürlich verändern kann, indem man seine Autobiografie schreibt, ist es ja vollkommen in Ordnung. Ja, aber die beiden fabulierten dann auch irgendwie, fingen an mit, sie haben ja von Wissenschaft, sie haben ja davon keine Ahnung, aber sie müssen da jetzt trotzdem drüber sprechen und redeten dann darüber, was denn eigentlich dieses R bedeutet. Jungs, das R ist ganz einfach, das ist die Menge der Leute, die eine Person, die mit einer Krankheit infiziert ist, mit dieser Krankheit ansteckt. Mhm. Guck mal, ich kann es in einem Satz und ich bin Geisteswissenschaftler. Ich habe wie Herr Fleischhauer Literatur
studiert. Aber diese neuen Podcast-Formate bestätigen den Pannen dieses mittlerweile etwas abgelutschten Witzes von wegen eine Herde Pferde, eine Rotte Wildschweine, eine Gruppe mittelalter weißer Männer, ein Podcast.
Ach so, du meinst dieses im Englischen gibt's, meinst du diese ganzen englischen, im Englischen gibt's ja ganz viele so Gruppenbezeichnungen für Tiere, ne? A Murder of Crows und so.
Genau, aber die gibt's im Deutschen auch. Rotte, Sippe, Herde, etc.
Ach so, und bei alten weißen Männern ist es ein Podcast.
Genau. Eine Gruppe alter weißer Männer nennt man einen Podcast.
Podcast
von Männern.
Ich muss gerade mal nachdenken. Ich glaube, ich habe genau. Ich arbeite genau an zwei Podcast-Formaten mit, wo keine Frauen oder Xe dabei sind. Und das eine ist halt das mit Holgi und das andere ist Schulsprecher. Und bei Schulsprecher würden wir uns gerne über eine Kollegin freuen, denke ich mir.
Bei Zwischen zwei Deckeln suchen wir auch noch diversere Beteiligung. Ich esse ja gerade Donut, aber das ist ein wichtiger Einwurf.
Da fiel mir ein, habt ihr dieses Ding gesehen mit von Paul Gäbler, verändere einen Buchstaben an einem Podcast und mach ihn damit furchtbar?
Ja.
Mir ist ja noch eingefallen, was man bei Zwischen zwei Deckeln machen kann. Man kann das L weglassen, dann heißt es Zwischen zwei Decken, der Schlaf-Podcast.
Das ist ganz süß.
Ja.
Ich habe aus Firlefanz Firlefant gemacht.
Ja, bei uns. Ein Firlefant. Aus uns hat irgendjemand das soziologische Kaffeekrätzchen gemacht.
Ja. Das ist ziemlich witzig.
Finde ich gut.
Ja, also.
Ja, ich mag's.
Wenn wir irgendwo den Link zu dem Thread finden und dann kann man sich das nochmal angucken. Es ist wirklich super, ja. Man muss ja auch so ein bisschen Humor haben. Ja, wir wollten eigentlich über Wissenschaft reden. Wer hat das Thema denn angeschleppt?
Ich bin schuld.
Du bist schuld. Okay, also Christoph, warum reden wir über Wissenschaft?
Tatsächlich ein bisschen das, was jetzt gerade eben schon anklang. Ich hatte das in den letzten Wochen und Monaten das Gefühl, anders. Also eigentlich machen wir ja nicht so mega, sehr aktuelle Themen, die sich auf ganz aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen beziehen, aus guten Gründen, weil irgendwie kann man da nicht so viel mit richtig machen. Aber ich hatte in letzter Zeit das Gefühl, dass viel Erwartung an Wissenschaft offenbar wird in der breiteren Bevölkerung. Also Wissenschaft ist momentan mehr Thema, als es sonst vielleicht ist. Und ich dachte, wir können mal darüber reden, was man sich von Wissenschaft eigentlich so als Normalo erwarten kann. Also was bringt das eigentlich so als normaler Mensch, der vielleicht nicht mit einem Betrieb steckt, was kann Wissenschaft leisten, was kann sie aber auch nicht leisten, welche Funktionen erfüllt sie vielleicht für die moderne Gesellschaft und welche vielleicht auch nicht und so weiter. Und so kam ich drauf, weil ich das Gefühl habe, da ist momentan viel Erwartung und nicht immer viel Erfüllung dieser Erwartung.
Ich bin, glaube ich, heute ausnahmsweise mal übervorbereitet, weil zumindest der Machtaspekt von Wissenschaft war ja auch Bestandteil meiner Doktorarbeit. Und ich hab Bourdieu rausgekramt und Foucault. Also Foucault für Wissen und Macht und Wahrheit, was ja auch immer Bestandteil im Diskurs um Wissenschaften ist. Und Bourdieu hat sich tatsächlich ja intensiv mit dem Wissenschaftssystem auseinandergesetzt und den, es gibt tatsächlich für die Wissenschaft eigene Kapitalsorten. Es gibt ein wissenschaftliches Kapital. Ich glaube, da haben wir noch nie vorher drüber gesprochen, dass Bourdieu für unterschiedliche Felder unterschiedliche Kapitalsorten ausdifferenziert noch.
Erzähl gerne.
Ich fand es noch nie erwähnenswert, deswegen. Ja. Also ich kann ja mal vorne anfangen. Die erste Beschäftigung von Bourdieu war 1984 mit dem, ich glaube, den Titel kennen tatsächlich einige, weil er so hervorsticht, der Homo Academicus. Mhm. Wie gesagt, 1984, das ist schon ein bisschen her, aber ich denke, das lässt sich sogar noch gut übertragen. Und da hat er sich damit auseinandergesetzt, wie Wissenschaft und wie Menschen in Wissenschaft agieren. Und hat da schon gesagt, wissenschaftlicher Fortschritt besteht aus Konkurrenz und Kritik. Von Bourdieu stammt ja auch dieses Zitat, Soziologie ist Kampfsport. Und so darf man sich Konkurrenz und Kritik auch vorstellen. Zumindest in der Soziologie andere...
Soziologie ist Kampfsport als Ausspruch, kommt aber erst aus dem Schriedwerk, oder? Kommt das nicht so aus diesem ganzen, aus diesen Gegenfeuerheften, wo als
genau, das ist
Bourdieu später, sich dann noch weiter in die Öffentlichkeit gewagt hat?
Genau, das quasi. Ist nicht von 84, das ist aus dem Film, meine ich.
Ah, okay. Mhm. Ja.
Aber ich dachte immer, dass er das auch so ein bisschen darauf bezogen hat, dass, dass ja man gerade als Soziologe, Soziologin irgendwie eine Aufgabe hat, in die Gesellschaft da auch eine gewisse Menge, ja, qua Analyse und so weiter Erkenntnis hineinzutragen und das natürlich dann der Kampfsportteil ist, weil wir erleben es eben immer wieder, dass Gesellschaften überhaupt nicht hören wollen, was man in ihnen so findet.
Ja, aber auch nach innen und insbesondere nach innen, weil er definiert auch wahrheitsförderliche soziale Bedingungen in der Wissenschaft. Und da sagt er zwar, dass das Kommunikation und Austausch sein müssen, aber er definiert wissenschaftliches Kapital in zwei Unterkapitalsorten quasi. Das reine wissenschaftliche Kapital und das institutionalisierte wissenschaftliche Kapital. Später formuliert das anders und institutionelles, Bürokratie etc. ist das Soziale und das reine wissenschaftliche Kapital ist das wissenschaftliche Kapital. Und er hat formuliert, dass eine Degenerierung eintritt, wenn dieses bürokratische und institutionalisierte höher gewertet wird als der wissenschaftliche Wert.
Mhm.
Und also versteht Konkurrenz und Kritik tatsächlich als das, was es ist. Also, dass sich, wenn man nicht auf Schulen, Größen, Titel etc. sich beziehen kann, dann geht es rein um den wissenschaftlichen Austausch und jede Person, die schon mal einen Artikel eingereicht hat und die Reviews zurückbekommen hat, weiß, warum Soziologie Kampfsport ist.
Mhm.
Da wird man halt zerpflückt, im Zweifel. Wobei ich sagen muss, ich habe bisher auch sehr nette Reviews bekommen, zum Teil. Also nicht alle sind da so. Kritik ist nicht so nett gemeint, wie es klingt. So. Und was ja natürlich, also 84 ist jetzt schon nicht, ist noch nicht so lange her, aber was, wo ich ihm auf jeden Fall widersprechen würde, ist, dass wenn das institutionalisierte und bürokratisierte an, dass das weniger reine wissenschaftliche Kapital ist, weil zum einen ist Beziehungsarbeit und Austausch nun mal wichtig, das hat er früher selber gesagt. Und da hängt ja auch die Finanzierung dran. Und jede Schule und jede Person, die größere Reichweite erlangt, bekommt irgendwann das Problem, dass der Name mehr zählt als der wissenschaftliche Wert der Theorie selber. Bourdieu selbst hat das Problem gehabt.
Mhm.
Ja, also.
Also er meint tatsächlich damit auch den Bekanntheitsgrad. Und jede Schule, jede Denkrichtung wird irgendwann dieses Problem bekommen, dass der Name schon Wert verheißt. Ohne ihn zu prüfen.
Du meinst also.
Deswegen hat Luhmann sich auch, also er hat probiert, sich ganz stark dagegen zu wehren, eine Schule zu gründen quasi in dem Sinn, ist daran natürlich an dem Vorhaben auch massiv gescheitert, wollte das aber eigentlich auch nicht. Ich kann sagen,
Niklas, das hat nicht geklappt.
Das hat nicht so gut geklappt, aber genau, der wollte das auch nicht. Ich finde tatsächlich Schulenbildung in der Wissenschaft kann man auch produktiv sehen. Ich glaube, ich habe das hier im Podcast auch schon mal gesagt. Ich sage es einfach kurz, weil wir jetzt gerade bei dem Thema waren. Danach können wir gerne wieder zurück zum Größeren. Was ganz interessant ist an Schulenbildung, zumindest in den Geistes- und Sozialwissenschaften, ist ja dadurch, dass wir so multiparadigmatisch arbeiten, ermöglicht es ein bisschen, dass man mit verschiedenen Prämissen am gleichen Thema arbeiten kann, ohne dass man die ganze Zeit in Konflikt gerät. Das heißt, wenn ich unter der Flagge Luhmann fahre und dazu irgendeinem Thema arbeite und Jennifer das unter der Flagge Bourdieu macht, müssen wir uns nicht immer über die Grundfesten behaken, wer von uns beiden denn jetzt eigentlich recht hat, sondern man kann einfach sagen, naja, Christoph macht das jetzt halt mit Luhmann und Jennifer macht es mit Bourdieu und es ist schon okay so. Wir müssen nicht mehr probieren auszuarbeiten, welche unserer beiden Großtheorien, die wir da jetzt benutzen, gerade denn eigentlich die richtige ist. Also, wir müssen uns nicht in Konkurrenz stellen, sondern können unter verschiedenen Vorannahmen eben, keine Ahnung, Kapitaltheorie nach Bourdieu und Funktionssysteme nach Luhmann uns ein und das gleiche Thema angucken, wie zum Beispiel das Thema Wissenschaft. Ja.
Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir dann so ein paar Sachen in die Shownotes schreiben. Also, weil ich habe jetzt bei der Sache von Bourdieu auch daran gedacht, also das heißt, er findet Impact Factor scheiße. Ja, weil das ist ja so wirklich eine fast reine Reputationsmetrik mittlerweile.
Nee, tatsächlich nicht. Moment, ich kann das nochmal nachschlagen. Er verweist auf zwei Zitationsindexe, die er unterschiedlich stark gewichtet. Und genau den du gerade genannt hast, das ist der reine. Das ist reines wissenschaftliches Kapital.
Also ich erkläre derweil einen Impact Factor, wenn du suchst. Impact Factor ist im Endeffekt eine Metrik, bei der die Frage ist, wie viele Menschen zitieren meine wissenschaftliche Arbeit. Also machen wir ein Beispiel. Wir nehmen eine junge, aufstrebende, uns nicht näher bekannte Soziologin, die eine Dissertation schreibt, ja, und diese Dissertation wird dann natürlich überall veröffentlicht. Ja, nachdem die junge, aufstrebende Soziologin irgendwie größere Mengen Geld darauf geworfen hat, dass sie diesen Kram drucken lassen muss. Und dann können das Leute halt verwenden für weitere Forschung. Und wie viele Menschen das verwenden für weitere Forschung, das ist der Impact Factor. Und der kann halt auch mal so, das kann halt auch nur 3 sein. Also weiß ich nicht, wenn du halt irgendwie so ein Paper schreibst über die marxistische Lesart von Shakespeare Plays, das hat ein beschränktes Publikum auch in der Wissenschaft.
Also ich zitiere mal, also Bourdieu verfolgt dazu so eine Ideologie der Pure Science, ne? Mhm. Und die Zahl der Erwähnungen im Citation Index, hiermit ist gemeint der Social Science Citation Index, ist ein guter Indikator für symbolisches Kapital. Produktivität, also Output an Publikationen und Resonanz, also Anzahl registrierter Zitate, sind eher Indikatoren für ökonomische, soziale, institutionelle Macht als für eine rein kognitive Überlegenheit. Das ist zitiert nach Fröhlich 2008. Also unterschiedlich, je nachdem, also wie viel du produzierst, was ja in den Index auch einfließt, wie viele Zitate es von dir gibt. So Zitationskartelle zum Beispiel treiben auch deinen Impact-Faktor hoch, sagen aber nichts über den Wert deiner Theorie.
Wie Zitationskartelle?
Ja, es gibt Zitationskartelle, tatsächlich.
Du meinst, also es gibt da tatsächlich Professoren da draußen, die lassen Leute Texte für sich schreiben, um dann ihren Namen drauf zu schreiben? Ich bin schockiert.
Nee, das meine ich nicht, sondern Buddies, die sich untereinander immer wieder
zitieren. Ach so, so.
Also sowas wie ein Zitationszirkel.
Ja.
Genau, ich warte.
Übrigens auch sich selbst zitieren treibt den Index in die Höhe. Nie vergessen.
Ja, das stimmt. Ich muss damit mal anfangen.
Ja. Ich kann mich daran erinnern, ich hab einen Sprachwissenschaftsprofessor gehabt in Eichstätt, Professor Bammesberger, ja, sehr netter Mensch, unheimlich relaxed. Und er hat teilweise halt so Werke geschrieben, die haben in der englischen Sprachwissenschaft Diskussionen erledigt. Also sprich, ja, der hat halt dann den definitiven Artikel dazu geschrieben und dann war der Ding gegessen. Also da gab es dann halt keinen Diskurs mehr hinten raus, ob das denn jetzt stimmt oder nicht. Sondern hat er gesagt, nee, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein, deswegen ist es das. Ja, so solche Texte, die habe ich auch selber gelesen, göttlich. Und der war aber total relaxed. Das ist aber das Schlimmste, was du eigentlich tun kannst, oder? So wissenschaftlich. Ja.
Ja.
Sie haben ja das letzte Werk geschrieben.
Ja, ich habe in Vorbereitung auf die Folge noch mal ein bisschen Nassé gelesen, so seine Einführungsvorlesung. Und er hat eben auch ein Kapitel zu Wissenschaft und Wissen. Also er schreibt gar nicht so viel über Wissenschaft, sondern sehr viel über Wissen. Und stellt da auch noch mal raus, dass wissenschaftliche Erkenntnisse immer darauf basieren, dass man halt einerseits irgendwo anders anschließt. Also man schreibt seltenst bis fast nie einfach in den freien Raum, sondern man hat immer andere Sachen, auf die man sich bezieht. Und ich glaube, das ist eine Fehlvorstellung, so ein bisschen, ist, dass Wissenschaft nur neues Wissen generiert. Also, dass man eine Fragestellung hat, die man dann am Ende eindeutig beantwortet und dann ist ein Thema vorbei, so wie du das jetzt gerade quasi beschrieben hast. Ich glaube, das ist eher die Ausnahme, sondern dass man die Fragestellung, die man am Anfang hat, meinetwegen auch zu irgendwelchen Covid-19-Übertragungsformen, dass man die eindeutig am Ende beantwortet, ist relativ unwahrscheinlich. Also vermutlich geht man mit einem wissenschaftlichen Artikel, einer Dissertation oder so, am Ende mit mehr Fragen raus, als man vorher hatte. Also man erzeugt ganz viel Unwissenheit, und da dürfen dann andere Leute wieder dran anschließen oder auch man selbst im nächsten Paper, im nächsten Buch so. Und ja, also so das, was du gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, wirklich eher die Ausnahme, sondern man kann sich das Ganze mehr so wie so ein wucherndes System vorstellen, was irgendwie ganz viele Anschlussfragen die ganze Zeit produziert, wo andere Leute wieder einknicken können, was aber vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum man die ganze Zeit das Gefühl hat, warum wissen die denn jetzt eigentlich nichts Genaues? Ja, weil mit jedem neuen entstehenden Wissensstand ganz viele neue Fragen aufploppen, die einen vielleicht auch wieder neu verunsichern.
Ja, vielleicht müssen wir.
Leute stellen sich das auch zu groß vor. Also die Frage, die man beantwortet, man Studierende auch ganz oft noch, dass sie Themen bearbeiten wollen, wo ich sage, wenn sie ihre Dissertation und ihre Habilitation darauf verwenden wollen, okay, sonst müssen wir, glaube ich, links und rechts etwas abschneiden. Mhm. Also das Feld, was man bearbeiten kann mit einer Antwort, ist viel, 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 viel kleiner, als man sich das vorstellt. Also das Beispiel, was du gerade genannt hast, Übertragungswege von Covid-19. Die Frage ist viel zu groß.
Ja, sie ist für ein einzelnes Paper viel zu riesig. Ja.
Selbst für eine Studie ist das viel zu riesig. Da pickt man sich dann, keine Ahnung, die Übertragungswege, drei mögliche Übertragungswege auf vier unterschiedliche Arten untersucht oder so.
Ja, aktuell wissen wir ja, dass da irgendwie 5 oder 6 hochkarätige Virologen und Epidemiologengruppen in der Welt dran forschen. Ja, also die dann halt irgendwie auch so sozialwissenschaftliche Erhebungen machen. Ne? Also diese Heinsberg-Studie ist ja im Endeffekt so halb sozialwissenschaftlich, wo man dann halt auch Befragung und so weiter macht. Bevor wir irgendwie weitergehen, So ein bisschen. Na, sie haben mir die Leute gefragt, und waren sie daheim, hatten sie Symptome? Das zählt.
Ja, das ist aber nicht sozialwissenschaftliche Fragestellung. Das ist immer noch Erhebung von epidemiologischen Grunddaten.
Ja, bevor wir weitergehen, müssen wir vielleicht kurz, weil mir fiel auf und mein Spider-Senses als Lehrer tingelten, wir müssen, glaube ich, einmal kurz die Basis von Wissenschaft erklären. Weil wir sind gerade implizit davon ausgegangen, dass das so ist. Und nachdem wir auf die letzte Folge schon diese wunderschöne Antwort bekommen haben, dass in dem Moment, wo wir uns darüber unterhalten, dass wir besser verständlich sind, die Leute erstmal das Wort Ambiguität nachschlagen müssen, fangen wir das jetzt
deswegen
an der Stelle ein.
Ich habe die ganze Folge über Ambiguität gemacht. okay. Ich kann das, also ich habe mich gerade in den Shownotes auch gefragt, was du meinst, aber ich kann das, glaube ich, in wenigen Sätzen erklären.
Ja, natürlich.
Wissenschaft falsifiziert. Also Beweis, dass etwas nicht da ist, verneint Dinge. Ich will nicht rausfinden, was wahr ist. Ich will rausfinden, was nicht wahr ist. Das ist Wissenschaft.
Genau.
Ich streiche so lange weg, bis nur noch übrig bleibt, was richtig sein kann. Aber Wissenschaft ist nicht, Wahrheiten zu belegen, sondern Unwahres zu widerlegen.
Genau, der, das ist Beispiel.
Alles andere ist purer Glaube.
Ja, das Beispiel, was man da mal machen kann, ist, wir haben schlicht ein technisches Problem, die Wahrheit zu finden. Ja, weil das ist unheimlich schwierig, auch mit statistischen Mitteln. Nämlich, ja, wenn ich irgendwie, also das Standardbeispiel, was ich im Studium gelernt habe, ist, wenn du sagst, du kannst nicht sagen, alle Schwäne sind weiß. Also das kannst du halt sagen, aber du kannst es niemals bestätigen, weil dafür müsstest du alle Schwäne der Welt durchziehen. Ja, du kannst aber alle Schwäne sind weiß wunderbar falsifizieren, also als falsch herausstellen, wenn du irgendwo einen findest, der grün ist oder so. Und das ist,
was man auf jeden
Ja, mach du weiter.
Nee, sag ruhig. Ja, nachdem du gerade meintest, wir müssen erstmal die Basis legen. Ich habe auch noch ein bisschen so kreuz und quer gelesen. Und David Kaldwey weist in seinem Buch Wahrheit und Nützlichkeit, Selbstbeschreibung der Wissenschaft zwischen Autonomie und gesellschaftlicher Relevanz, darauf hin, dass man in der Soziologie eigentlich beobachten kann, dass sowas wie ein scharfer Wissenschaftsbegriff, also das, was du gerade eben eingefordert hast, kaum richtig entwickelt wurde, weil man in der Kommunikation über Wissenschaft, so wie wir das jetzt gerade eben auch hatte, das eigentlich nicht zwingend braucht, weil jeder so eine implizite Vorstellung davon hat, was Wissenschaft eigentlich ist. Also man kann darüber reden, ohne genau zu definieren, was eigentlich der Gegenstand ist, weil man sofort in die konkrete Forschung geht oder man guckt sofort auf die Institutionen, die irgendwie damit zusammenhängen, wie zum Beispiel hier Nature, haben wir gerade am Anfang drüber gesprochen, oder man spricht über Universitäten oder man spricht über Zitationsindizes, aber über das Großthema Wissenschaft, wofür man ja eine relativ komplexe Theorie braucht, ist es recht schwierig eigentlich zu sprechen, weil man da implizit ganz viel mitschwingen lässt quasi. Also Jennifer hat jetzt gerade einen Ansatz gewählt, der eben ein bisschen auf das Prozessuale, wie funktioniert die konkrete Forschung, abzielt. Aber man kann Wissenschaft natürlich auch noch anders definieren. Also Alvin Diemer hat das zum Beispiel gemacht.
Ich hätte noch Foucault hier, ne?
Ja, genau. Also dann, ich will nur sagen, dass es halt verschiedene Zugangswege gibt. Der Diemer hat zum Beispiel gesagt, man kann Wissenschaft einmal verstehen als den Kulturbetrieb. Damit meint er so das Gesamte im Wissenschaftsbetrieb. Also die Menschen, so Leute wie Jennifer und bald auch mich, die Institutionen, habe ich gerade eben schon gesagt, Universitäten, Forschungsinstitute und so weiter. Die Forschung konkret, die stattfindet, und die Lehre. Das kann eine Definition von Wissenschaft sein. Aus der Anthropologie kommt so ein Begriff, der ein bisschen auf die besondere Verhaltensweise des Menschen abzielt, die eben Wissenschaft betreiben. Also so ein bisschen, was ist irgendwie sowas wie ein Forschungsethos der WissenschaftlerInnen. Also was muss man mitbringen, wie verhält man sich in der Forschung? Oder man kann auch probieren, das Gesamte irgendwie theoretisch zu erfassen, also das, was worauf wir gerade ein bisschen abgezählt haben, das nennt er propositionaler Begriff. Und damit will ich nur zeigen, es gibt ganz viele Zugangsweisen, und über Wissenschaft sprechen zu wollen, bedeutet nicht, dass man eine perfekte Definition braucht, weil fast alle Menschen in moderner Gesellschaft irgendwie eine Vorstellung davon haben, und das kann ja auch ein Teil des Problems der Missverständnisse sein, die es so gibt. Weil jeder glaubt, er, sie könne was dazu sagen, ist das eben auch offen zugänglich, und das soll es ja auch sein, aber das bringt, glaube ich, auch einige Probleme mit sich.
Ja, und das nächste ist, also das, was Jennifer erzählt hat, ist halt der Klassiker in der eigentlich empirischen Wissenschaft, also in der, die mit Daten arbeitet und an der Realität was überprüfen möchte. Und ich habe ja unter anderem eine Wissenschaft studiert, die das gar nicht tut, nämlich Literaturwissenschaft. Literaturwissenschaft hat zwar Text, aber der Text muss nicht dringend irgendeine Rolle spielen. Ja, also es gibt den alten Literaturwissenschaftlerwitz: mit der Länge der Existenz eines Textes wächst die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kommt und dem Protagonisten einen Ödipus-Komplex unterstellt, gegen eins. Ja, also sprich, den Text gibt's, also es gibt dann immer eine Arbeit, die dem einen Ödipus-Komplex unterstellt. Und da kannst du ja gar nicht falsifizieren, weil du nicht mal irgendwie Dinge verifizieren kannst. Also es gibt sowas wie den Reader-Oriented Approach in der Literaturwissenschaft, und dann, ja, dann kannst du ein wunderbares Paper darüber schreiben, ja, wo du noch irgendwie, weiß ich nicht, zitierst du noch ein bisschen Foucault dazu oder so, wenn es dir passt, ja, und ein bisschen Heidegger, und dann machst du da so ein Argument, das 50 Shades of Grey, ja, weiß ich nicht, eigentlich primär eine Vorwegnahme von, ja, oder eine Wiederauffrischung von, wie heißt das, Herrschen und Strafen oder so? Überwachen und Strafen?
Überwachen
ist?
Und Strafen.
Überwachen,
ja. Genau. In einer kompletten Missdeutung von Christian Grey und so, ja, aber theoretisch, das ist jetzt kein Witz, ne? Ich kann euch das schreiben und das kriegst du auch problemlos veröffentlicht. Und diese Art von Wissenschaften gibt es ja auch noch, also sowas wie die Philosophie und die Literaturwissenschaft und so.
Ja. Also Philosophie an sich ist erstmal nicht das, was wir als Wissenschaft und Forschung bezeichnen, das ist Logik. Logik ist nicht Wissenschaft. Und auch qualitative Forschung richten sich ja nach Gütekriterien. Und qualitative Forschung richtet sich aber nach anderen Gütekriterien als quantitative Forschung, nämlich Transparenz, Intersubjektivität und Reichweite. Also transparent bedeutet, dass du alle wichtigen Arbeitsschritte dokumentierst und für Außenstehende nachvollziehbar machst. Also zum Beispiel, warum zitierst du jetzt Foucault? Warum benutzt du Überwachen und Strafen? An welche theoretische Schule schließt du an? An welche Gedanken schließt du an? Wer hat die vor dir gedacht? Wer hat sie nicht gedacht? Wer hat es anders gesehen? Intersubjektivität ist, dass wenn ein anderer das nochmal macht, muss das nachvollziehbar sein. Du musst nachvollziehbar darlegen, warum von dir subjektiv gewonnene Daten diskutiert und reflektiert wurden und wie du das gemacht hast. Und dann noch, wenn es jemand wiederholt, muss er zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Das sind die Gütekriterien qualitativer Forschung, die gelten natürlich auch für die Literaturwissenschaft. Und damit machst du den Prozess nachvollziehbar.
Die Gütekriterien, die du jetzt angelegt hast, sollten meines Erachtens zumindest in quantitativer Forschung natürlich auch so vorkommen.
Ja, natürlich,
ne?
Aber sie
also nur das als Ergänzung, ne? Eben.
Ja. Ja. Ihr findet das bei Flick übrigens. Das Buch kann ich auch verlinken, falls das jemand sehen möchte.
Genau. So, nachdem wir den Grundkurs Wissenschaftstheorie abgeschlossen haben.
Eben hatte ich dazu noch was, aber ich habe schon wieder vergessen. Was es ist.
Ja. Zwischendurch wolltest du was
egal
sagen.
Ja, nee, gut, dann können wir, weiß ich nicht.
Ich will bestimmt was so, ja, ich will immer was.
Hattest du nicht noch den Foucault?
Oh ja, der liegt hier. Oh, guck mal, die FU Berlin hat Teile von Flick, qualitative Sozialforschung, eine Einführung online gestellt. Packen wir doch mal in die Shownotes. Guck mal, gratis, Inhalt und Vorwort. Ja, mir liegt Foucault die ganze Zeit auf der Zunge, weil das natürlich so mein Ding ist, also mein Forschungsding. Und vor allem, weil ich mich ja damit beschäftigt habe, inwiefern Universitäten heute noch Produktionsorte der Wahrheit sind. Also Foucault hat sich so überlegt, dass Wahrheit, um die Form von Wissenschaftsdiskurs und wissenschaftlichen Institutionen zentriert ist. Und diese sind diese Produktionsorte von Wahrheit. Was ist Wahrheit? Das ist nicht so einfach. Aber ich versuche mal, ich nenne erstmal diese fünf Merkmale von Wahrheit und ihrer Entstehung. Wahrheit muss sich legitimieren. Also irgendwer muss sagen, ob das so okay ist. Und dabei ist sie natürlich, wir leben im Kapitalismus, ökonomischen Anforderungen ausgesetzt, um legitim sein zu können, und politischen Anforderungen. Wahrheit wird auf unterschiedlichen Wegen verbreitet und konsumiert. Und Wahrheit wird kontrolliert durch wenige und große, er nannte das Apparate. Und Wahrheit schleift sich am Einsatz von ideologischen Kämpfen. Und in meiner Doktorarbeit habe ich am Ende gefragt, ob das so heute noch stimmt. Und ich glaube, ich muss noch mal erklären, was Wahrheit ist. Also Foucault begreift Wahrheit quasi als Spiel, aber nicht so wie Monopoly, sondern als das Spiel hat Regeln. Wahrheitsproduktion hat Regeln. Und kurz gefasst, man sagt ja manchmal, Wissen ist Macht. Wenn man mit Foucault argumentiert, würde ich eher sagen, Macht ist Wissen oder Macht macht Wissen. Weil bei Foucault gilt, der Wille zur Wahrheit ist Wille zur Macht. Wer keinen Willen zur Macht hat, hat auch keinen Willen zur Wahrheit. Bei Wahrheiten produzieren sich nur, wenn Macht da ist. Und wenn man gucken will, ob irgendwo Macht wirkt, guckt man am besten, ob das, was da ist, natürlich erscheint, naturgegeben, und ob man auf den ersten Blick seine historische Entstehung sehen kann. Geschlecht und Gender zum Beispiel sind so Orte, an denen Macht wirkt, weil es wirkt völlig natürlich, dass es Gender gibt und wie Gender ausgeformt ist. Und ihr seht auf den ersten Blick nicht, wie das entstanden ist und ob das historisch schon immer so war. Das ist so, das braucht natürlich eine ganze Menge Zeug, ne? Das braucht Kontrolle, das braucht Disziplinierung. Wir hatten schon Überwachen und Strafen, das ist genau der Punkt. Um Wahrheiten zu formen, braucht man Überwachung und Strafen im Zweifel. Also wenn sich zum Beispiel jemand nicht an Gendernormen hält, schämen wir ihn. So. Hm.
Das glaube ich, das ist einfach Foucault vorbei. Geht aber schon noch davon aus, dass Wissenschaft sowas wie absolute Wahrheiten hervorbringt. Weil ich würde zum Beispiel sagen, dass sowas wie Gender, Sex und Gender vielleicht, ich weiß nicht, inwiefern das so viel, also ja, es ist natürlich auch wissenschaftlich legitimiert oder zumindest scheinlegitimiert. Also es wird, um die aktuelle Konfiguration oder Figuration, die wir in der Gesellschaft haben, zu legitimieren, wird teils zu Unrecht, würde ich sagen, auf Wissenschaft referenziert. Aber nicht zwingend im Wissenschaftssystem selbst, also sondern von Leuten, die ein Interesse daran haben, dass die zweigeschlechtliche Ordnung, die wir momentan primär haben, weiterhin Bestand hat. Also da wird dann so getan, als könnte man problemfrei auf irgendwelche biologischen Forschung zum Beispiel verweisen. Und das heißt, aber das kann... Also mir ist nicht ganz klar geworden, ob Foucault sagt, dass das alles im Wissenschaftsbetrieb nur passiert oder ob Wissenschaft quasi missbraucht wird.
Missbraucht ist, glaube ich, der falsche Ausdruck, weil das würde bedeuten, dass die Macht an einzelnen Personen hängt und dass der Diskurs und die Macht eine Agenda hätten. Das stimmt aber so nicht. Mhm. Ich würde behaupten, dass Foucault Wahrheit und Wissenschaft die Illusion absoluten Wissens produzieren, weil es absolutes Wissen nicht geben kann.
Aber ist Wissenschaft nicht genau durch die Prinzipien, die wir gerade eben erklärt haben, sowas ne, wie Nachvollziehbarkeit, Intersubjektivität und so weiter, hat sie damit nicht quasi in sich schon angelegt, dass sie keine Eindeutigkeit produziert?
Also genau, sie kann kein absolutes Wissen produzieren, einfach weil wir zum Beispiel auch nicht in die Zukunft gucken können. Wir wissen nicht, was wir alles noch nicht wissen. Ja. Und deshalb, Wahrheit oder sagen wir Wahrheiten und Wissen tropfen ja nach Foucault runter. Von der Uni in die breite Bevölkerung.
Ja.
Um das runtertropfen zu lassen, ist es wie bei Gender, man entfernt alles, was nicht eindeutig binär ist. Was dann verhandelt wird in der Gesellschaft, ist natürlich unterkomplex und vereinfacht und wird als legitimes Wissen anerkannt. Aber es ist kein absolutes Wissen. Es ist immer nur das, was gerade legitimiert und wahr ist. Weil nie etwas
ist da dann auch so ein bisschen
wahr sein kann.
Ist da dann auch ein bisschen das Problem drin, was jetzt zum Beispiel Herr Drosten persönlich erfahren hat, dass man als Expertin angerufen wird von, in Anführungsstrichen, der Gesellschaft, also nicht im Wissenschaftssystem, und dann sagt man etwas und am Ende wundert man sich darüber, dass die Überschrift, die da steht, gar nicht mehr das ist, was man sagen wollte. Also
das fand ich
Verkürzung
furchtbar
quasi.
Amüsant. Genau, das fand ich total amüsant. Ja. Weil Herr Drosten da... Also ich hatte wirklich ein bisschen Mitleid mit ihm, weil das ist ein Phänomen, was wir bei, ich finde, NaturwissenschaftlerInnen am häufigsten sehen. Diese völlige Ahnungslosigkeit, was draußen vorgeht und wie Menschen außerhalb ihrer Blase so sind. Die Liebe für einfache Antworten haben und die im Zweifel, Confirmation Bias, nur hören, was sie hören wollen. Und diese ehrliche Bestürzung in seiner Stimme. Und auch in seinen Tweets, also ich habe sie so gelesen, als sei er wirklich und ernsthaft bestürzt über diese Vorgänge. Und auch, ich habe, vielleicht finde ich den Artikel nochmal wieder, nachdem Bild diese Kampagne gefahren hatte, von wegen hier Drosten, alles Scheiße und so, hat ja, die anderen haben sich ja sofort distanziert. Und der eine Statistiker hat ein Interview gegeben. Und der war vollkommen schockiert über das, was da passiert. Und ich finde das teilweise, also ich habe Mitleid, aber ich finde es auch niedlich, wie man nicht wissen kann, was da draußen so los ist und wie Leute so sind. Und genau da ist, glaube ich, die sind so naiv, weil sie sich nicht damit beschäftigen, was Wahrheit, Wissen und Macht sind und wie Wissen und Wahrheiten in Gesellschaft verhandelt werden. Also die kommen daher und sagen total ausdifferenziertes, komplexes Zeug und wundern sich, wenn die Leute nur die Hälfte davon weitertragen.
Ich weiß nicht, konsumierte den entsprechenden Podcast von Herrn Drosten?
Anfangs nicht mehr, ja, mittlerweile weil, nicht mehr so richtig.
Er hat, also für mein gesellschaftswissenschaftlich geschultes Ohr, sind manche Sachen, die Herr Drosten sagt, leider nicht zu ertragen.
Oh, ich weiß, was du meinst.
Also,
ich bin ja toleranter, aber das ist
nicht gendern habe ich ihm tatsächlich noch verziehen, aber den Ausspruch, das ist schon eine autistische Tätigkeit,
ja.
Laborarbeit meinte er, da platzte mir der Kragen und seitdem habe ich es nie wieder gehört.
Was ich da ganz spannend finde, ist halt auch so ne, das Niveau. Auf dem er das da verhandelt, wo er dann die halbe Zeit irgendwie, und das ist nicht mal kokettiert, dann sagt, ja, also das ist jetzt ganz einfach gesprochen und ich mir so denke, Alter, ja, ich hab 12 Semester studiert und hab Wissenschaftstheorie in Fächern gelernt, die eigentlich keine, ne, also Soziologie ist ja nur so ein halbes Fach bei mir gewesen, ja, ansonsten habe ich Politikwissenschaft, Literatur und Sprachwissenschaft studiert, da hast du nirgendwo mal den Popper und so, ja. Also ich komme gerade so mit an bestimmten Stellen und dann so, ja, also dann müssen wir jetzt mal grob die Zahlen übersteigen, ne? Und wenn sie dann hier so, es fehlt nur, dass sie irgendwann anfängt mit, also wenn man da den Key-Quadrat-Test draus zieht, dann sehen sie ja hier eine Standardabweichung und das ist schon so ein bisschen so, naja, es ist halt so selbstvergessen, wie Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften ist. Das sind halt Menschen, für die interessiert sich niemand, weil die ja halt in einer Parallelrealität sind. Das, was der macht, das wird normalerweise ja dann auch nochmal auch vorverhandelt an die Gesellschaft weitergegeben.
Ja, ja, also ich finde, da kann man ganz, ganz schön sehen, also hätten wir gerade nicht Corona, könnte man sich ja vielleicht fragen, warum es so viel extrem kleine Spezialdisziplinen gibt. Und ich weiß nicht, ob an dich, Jennifer, die Frage so etwas unwissend, vorwurfsvoll schon häufig herangetragen wurde, an mich schon häufiger mit dem, was ich so gemacht habe. Also warum braucht man das und wer bezahlt das eigentlich? Und ich finde an dem Beispiel davon, dass eben jetzt gerade die Virologie und da halt eben auch nur ein kleiner Teilbereich so relevant wird, kann man ganz schön sehen, was Wissenschaft eben doch irgendwie leistet. Also einerseits kämpft sie irgendwie darum, Wahrheit zu produzieren und wird dafür auch vereinnahmt, missbraucht will ich nicht sagen. Ich hoffe, vereinnahmt ist erstmal hier für den Podcast okay, damit wir nicht zu fachsprachlich werden. Und andererseits finde ich immer wieder ganz schön zu sehen, dass, wenn es drauf ankommt, Wissenschaft für alles mögliche Wissensbestände erstmal bereithält, für jedes kleinste Partikularthema. Also ich glaube, häufig kann man von außen denken, was wird da eigentlich geforscht? Also eine Person in meinem Haushalt, in dem ich lebe, hatte in der Uni, weil sie Geschichte studiert hat, ein Seminar über Wegelagerei und Räuberei im Römischen Reich, ich glaube an irgendeiner Straße zwischen irgendeinem Jahresabschnitt, zwischen 6 oder 7 Jahren. Damit hat man sich ein Semester in einem Seminar beschäftigt. Ja, genau, ist schön, ist ein schönes Beispiel und da finde ich, also ich glaube, da haben viele Leute immer wieder Probleme von außen zu verstehen, warum sowas überhaupt erforscht wird, also weil es muss ja von irgendwem bezahlt werden und da wäre für mich die Frage, was antwortet ihr solchen Leuten?
Also ich hab ja auch Literaturwissenschaft studiert, ne? Da kriegst du ganz andere Fragen. Was machen Sie da? Wir lesen Bücher.
Aha.
Ich glaube, die Antwort, die ich jetzt aus der Position von dem Menschen geben würde, der da die in Geschichte gefragt wird, ist, man kann die Welt und dann in dem Fall ja so die Geschichte auch nur verstehen, wenn man sie in einem gewissen Detail und Umfang versteht, und in kleinen Dingen können große Erkenntnisse sein. Mhm. Wenn ich jetzt das literaturwissenschaftliche Argument dazu machen würde, würde ich sagen, es gibt gute Gründe, warum man ein Shakespeare-Sonett 90 Minuten lang seziert.
Mhm.
Ja, und da gibt es Erkenntnisse, die sind auch gar nicht so bekannt. Also, ich weiß gar nicht, ihr wisst es vielleicht, ein Großteil der Shakespeare-Sonette sind an einen Mann adressiert. Und zwar?
Ich kenne mich mit Shakespeare
ja, das so ist richtig das sind Liebessonette, und die sind an einen Mann adressiert. Also es ist, ja, mhm. so. Da muss man dann erstmal, das ist dann auch neuere Forschung. Das ist sehr lange, dachte man, das ist alles so hetero, und dann stelle man sich raus, nein. Anscheinend
so ist das gar nicht. Ja.
Und das sagt einen aber auch, also wir können an der Stelle eigentlich mal bleiben, das ist ein schönes Beispiel. So, wenn du das ist mittlerweile eine gesicherte Erkenntnis. Wenn du diese Erkenntnis gesichert hast, sagt das, kannst du daraus Schlüsse ziehen, wo man hinten sogar als Sozialwissenschaftler und Historiker sich die Frage stellen kann, okay, müssen wir bestimmte Dinge, die wir über die Renaissance in Großbritannien wissen, neu denken?
Mhm.
So, und ich hatte jetzt irgendwie ich hatte auf Twitter irgendwie gefragt, hier in Ferien macht mal ein Thema, und irgendjemand hat gesagt, hat mich nochmal darauf angesprochen, dass ich mich immer so ein bisschen darüber lustig mache, dass unsere Vorstellungen vom Mittelalter, die wir heutzutage so haben, so in der Allgemeinheit, dass die so gar nichts mit dem Mittelalter zu tun hat, weil im Endeffekt das alles Reproduktion von romantischen Ideen ist, ja, und die Romantik ein romantisiertes Mittelalter hat, ne? Also wenn du heutzutage auf den Mittelaltermarkt gehst, ist das die Vorstellung, die man in der Romantik vom Mittelalter hatte.
Mhm.
Ja, also es gibt zum Beispiel mittelalterliche Texte, wo offen von Sodomie geredet wird, ja, und also, ne, und lauter solchen Dingen. Also Sodomie, sexuelle Interaktion mit Tieren, ist ein Klassiker, ja, und so. Und das findet natürlich in der romantischen Sensibilität keinen Platz, ne, da ist das alles so grün, und es sitzt der junge Wandersmann da irgendwie da und ist fröhlich. Aber das sagte ja nichts über diese Menschen, die zu der Zeit gelebt haben, und es lässt auch keine Rückschlüsse zu darüber, welchen Progress wir als Gesellschaft gemacht haben. Weil was man nämlich, wenn man sich dann mit dem Kram näher beschäftigt und zum Beispiel mit Literatur durch die Jahre beschäftigt ist, dass sich so viel nicht geändert hat, ne, dass die Moderne gar nicht so modern ist. Und das sind alles Erkenntnisse, die ich halt nur auch in solchen partikularen Analysen machen kann. Ja, also da steckt unheimlich viel auch im Kleinen.
Das hat Foucault in der Archäologie des Wissens beschrieben. Und das meinte ich vorhin mit Macht wirkt da, wo Ordnung natürlich aussieht. Die Aufgabe von Wissenschaft, Gesellschaftswissenschaften und so Literaturwissenschaften, also alles, was sich mit menschlicher Kultur und Gesellschaftsproduktion auseinandersetzt, hat die Aufgabe von, also kritische Forschung hat die Aufgabe von Entnaturalisierung von Kategorien. Heißt sowas wie, gibt es das Wort Hetero-Washing?
Wenn nicht, müsste man
es gerade.
Genau.
Also, okay, I claim this. This is mine.
Okay. Moment, wir schreiben das in die Shownotes.
Ihr könnt mich hier zitieren. Naja, wenn die Shakespeare-Sonette immer interpretiert wurden als eine heterosexuelle, romantische Anrufung, dann ist das nach den neuen gesicherten Erkenntnissen eine heterosexuelle Auslegung, und die ist falsch. Das zieht wiederum in Zweifel, ob die Kategorie Heterosexualität als Norm, Heteronormativität, überhaupt eine natürliche Kategorie ist. Weil worauf die heutige Erzählung von Heteronormativität beruht, ist, das war schon immer so und das ist natürlich.
Ja.
Und kritische Forschung versucht genau das zu dekonstruieren und das kaputt zu machen.
Ja, ich meine, es kann ja dann, kann natürlich der kritischen Forschung auch passieren, dass sie dann ewig nachguckt und feststellt, ja, doch, war so, ne? Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Und
genau,
dann,
aber
dann bist
dann,
du aber,
das ist Falsifikation.
Genau, dann bist du aber immer noch an der Stelle, dass diese Annahme halt in dem Moment zusammenbricht, wo ich irgendwie ein Archäologe irgendwie eine 2000 Jahre alte Tonscherbe, ja, von zwei knutschenden Männern findet oder so, ne? Dann ist es auch wieder vorbei. Und
oder hatte ich mich letztens so über eine Art-Doku aufgeregt, wo ich auch wieder geschlechterbezogenes Handeln par excellence. Es ging um die Toten von Pompeji und wie das da halt so ist und dass die sie ausgebuddelt haben und rekonstruiert haben und dass das damals noch nicht so nach den wissenschaftlichen Methoden passiert ist, wie man das heute machen würde und deswegen, wir legen die jetzt alle mal in einen Scan und stellten sich raus, dass sie die Knochen zum Beispiel durch Metallstäbe ersetzt haben und dass die alle gar nicht so. Also die Geschichten um die Leute aus Pompeji sind mehr Legenden als wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse. Und da war ein männlicher Forscher, der sich einen Knochen von einem Gladiatoren rausgenommen hat. Er hat ihn männlich konnotiert und gesagt, ja, dieser Arm, dieser Knochen ist so verdickt, weil da jemand sehr viel mit einem Schwert gearbeitet hat. Okay, an dem Oberschenkelknochen sehen wir jetzt, der ist nur 1,50, aber ich kann an dem Becken ganz deutlich erkennen, das war ein Mann. Und ich so, okay, da habe ich andere Erkenntnisse, aber okay, cool. Und zwei Cuts später, eine weibliche Forschende, so eine Person im Scan und wird gefragt, können wir da jetzt sagen, ob das eine Frau oder ein Mann war? Sagt sie, nee, das kann ich jetzt so nicht sagen, da brauche ich eine DNA-Analyse, weil anders kann man das Geschlecht einer Person nicht feststellen. Ich dachte so, tada! Kannst du eventuell mit deinem Kollegen von 2 Minuten vorher nochmal reden? Weil, ha? Okay, der Gladiator war nur 1,50 groß, aber war bestimmt ein Mann.
Ja, weil natürlich nur Männer Gladiatoren waren. Also.
Das ist auch gar nicht so falsch. Es gab nämlich nicht viele weibliche Gladiatorinnen, aber es gab sie.
Ja.
So, aber, ja, aber das ist wieder, das ist kritische feministische Archäologie, sowas rauszufinden und nicht nach Beckenstand das Geschlecht zu bestimmen.
Das ist übrigens, ja, zum Beispiel in der Literaturwissenschaft so ein großes Problem, weil sehr viele Texte nicht überliefert sind, die von Frauen geschrieben wurden, ja, weil die haben ja
weil
auch
sie
Sachen
unter Pseudonym veröffentlicht haben, ne?
Ja, zum Beispiel, also großes Beispiel ist ja T.S. Eliot, ja, wo die Leute dann immer erst im Nachhinein rausfinden, dass das eine Frau ist, ja, oder den Stress, den Jane Austen gehabt hat. Ja, bis sie dann irgendwann mal so halbwegs anerkannt war und die hat echte Probleme gehabt. Gleichzeitig, ja, hast du dann halt auch irgendwie so Blickweisen, wo du dann wieder feststellst, okay, hier werden noch ganz andere Dinge hineingetan. Also ein Klassiker, den ich jedes Jahr in Sozialkunde mache, ist, und lustigerweise in der Stunde, was ist Soziologie? Es gibt dieses Einführungswerk vom Giddens, ja, Soziologie,
oh ja,
ist gar nicht so schlecht. Und er hat vorne drinne, erklärt er Soziologie of all things an romantischer Liebe. Ja, mit so einem Text, der so ist, waren Sie schon mal verliebt? Ja, ne? Sie werden sich wundern, vor 300 Jahren hätte man sie für bekloppt erklärt in Europa, wenn sie uns irgendwie gekommen wären. Weil damals haben die Leute noch geheiratet, da ging es um Geld und Adel und man hat nicht so getan, als würde es um was anderes gehen.
Oder halt viel, ja genau, ja, ja. Genau. Man macht das ja auch und sagt, es ist ein bisschen verwunderlich, dass man auf so ein irrationales Gefühl wie Liebe so etwas wie Familien aufbaut, weil Familien sind wichtig für Gesellschaft. Seid ihr alle ein bisschen verrückt?
Ich finde das auch unverantwortlich.
Ja. Naja, und das Lustige ist, ich kann euch sagen, ich lasse jedes Jahr diesen Text von 18-, 19-jährigen Menschen lesen, ne, so in dem Alter, und frage dann immer erstmal, okay, was halten sie davon? Und dann springen die mir geschlossen eine halbe Stunde ins Gesicht. Ja, weil sie dann halt sagen, ja, aber unsere Lebenserfahrung, ja, aber ich war doch schon mal verliebt und das ist doch das Wichtigste auf der Welt und so. Ja, also es gibt mittelalterliche Texte, da steht drin, wer seine Frau mit Gefühlen liebt, begeht Ehebruch.
Hm. Ja. Schön. Kennt ihr, warte, wo du das gerade sagst, ich suche gerade meine Notiz dazu. Ich muss einfach nur nach Kant suchen, dann finde ich das. So. Kennt ihr die drei?
Zettelkastengestalt an.
Ja, ja, genau.
Ich habe mir auch gerade gedacht. Der Christoph guckt jetzt in den Zettelkasten.
Ja, das ist richtig.
Jennifer hat auch einen.
Ja, ja. Ich habe mir diese Folge zu dem Zettelkasten angehört und habe mir gedacht, das brauche ich nie in meinem Leben. Aber gut,
ich glaube,
das ist Wissenschaftler.
Ich brauche das für meinen Content.
Ja, genau. Also Jennifer macht das so mit, also ich mache es ziemlich textnah und Jennifer macht es natürlich ein bisschen moderner und am Ende werden wir beide ganz tolle Ergebnisse produzieren. Vielleicht sogar ja auch zusammen. Und kennt ihr, weil du das gerade sagst, die springen dir ins Gesicht, kennt ihr die drei Formen des Fürwahrhaltens von Kant?
Nee, sagst mir nichts.
Benutzt er im Kontext von Wissenschaft und Wahrheitsfindung auch. Und es gibt bei ihm, die unterste Stufe ist Meinen. Meinen ist subjektiv und objektiv unzureichend. Meinungen passieren einem so, die hat man mal, je nach Laune. Geht man damit so hausieren und ist ziemlich laut, aber es ist absolut nicht überzeugend, weil morgen meinst du schon wieder was ganz anderes als gestern. Leute wie Gerhard Schröder wissen das. Die Stufe darüber ist Glauben, die ist subjektiv angebracht, weil man immerhin authentisch ist in dem, was man so gemeinhin glaubt. Aber objektiver Prüfung hält es häufig nicht stand. Und dann gibt es noch Wissen und das ist objektiv und auch subjektiv zufriedenstellend, weil für jedermann, wer auch immer jedermann bei Kant dann genau ist, das eben überprüfbar, nachvollziehbar und so weiter ist. Und gerade beim Meinen musste ich an die SchülerInnen von Thomas denken. Das passte irgendwie ganz gut.
Ich finde die
Dreiteilung gar nicht so blöd.
Da musst du nicht nur an die Schülerschaft denken, sondern da muss man mir jetzt an der Stelle klar sagen, das ist ja das, was eigentlich jede ja, im Alltag erstmal so tut. Und das ist auch so eine Sache, die mich an bestimmten Stellen, insbesondere wenn es um Dinge geht, in denen ich so, ne, ich bin ja doch ein bisschen mehr als Erklärbär unterwegs im Internet. Und dann hast du hin und wieder so Sachen, ja, also ich werde auch irgendwie auf Twitter angesprochen, hast du immer wieder so Sachen, wo Leute dich anschreiben, dann gibst du auf der Basis deines gesicherten Wissens, deiner Erfahrung und so weiter, ja, die Theorie, wo ich dann weiß, ich könnte die Texte jetzt auch raussuchen und es zitieren, ja, gibst du eine kurze Antwort und dann halten das die Leute halt für eine Meinung, ja, und irgendwie.
Oh ja.
Und kommen dann an mit ihrer Meinung und ihren total verquasteten Annahmen, ja, und denken irgendwie jetzt mit dir in einen Diskurs treten zu können über Dinge, von denen du weißt, dass ihre Annahmen schon nicht der Realität betreffen. Und mittlerweile möchte ich ja ehrlich sagen, ey, fragt mich nicht. Und ich streite mich auch mit euch nicht darüber, ja. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal dann ernsthaft geantwortet an einer Stelle, ey, pass mal auf zum Thema Bildungssystem. Ich habe da drei Podcasts zu, die kannst du dir in Ruhe anhören. Und wenn du das gemacht hast, dann kommst du bitte wieder und dann unterhalten wir uns über die ernsthaften Probleme und nicht die, die du dir vorstellst.
Ja. Das ist genauso wie wenn allenthalber gerade auch von marginalisierten Personengruppen eingefordert wird, dass sie immer wieder kostenfrei Bildungsarbeit leisten sollen, um ihre Argumente irgendwie nochmal en Detail zu unterfüttern, während andere Leute halt mit, nee, ich glaub dir nicht, dagegen halten. Das ist auch so, sag mal, hackt's. Also, ja, naja.
Vor allem, also, immer wieder in diesen Diskussionen kommt ja dann hoch, dass es ja egal sei, wer etwas sagt. Es käme nur auf die Qualität an. Das ist Bullshit. Natürlich kommt es darauf an, wer wann was sagt. In welcher Machtposition ist diese Person? Was für eine Agenda hat die Person? Was für eine Vorbildung hat die Person? Also, wenn ich eine wissenschaftsbezogene Aussage auf Twitter mache, sorry, liebe Trolle, dann ist die mehr wert als Menschen, die nicht in meinem Fachbereich arbeiten. Auch wenn du noch drei Doktortitel in Physik hast oder Ingenieurswissenschaften, das ist keine Meinung, die ich da verbreite, sondern das ist wissenschaftliches Kapital, was ich da zunutze mache. Mhm. Und Also Zeit, Position in der Gesellschaft und Kapital im Hintergrund sind immer wichtig. Das ist, weshalb wir Zeitung lesen und nicht nur unsere kompletten Informationen von Facebook holen. So.
Ja, aber
das ist, weshalb wir Menschen mit einem Doktortitel eher zuhören. Weil sie Symbole angeblich gesicherten Wissens sind.
Da sind wir aber eigentlich auch genau an der Stelle, wo man das nochmal den aktuellen Diskurs reinholen kann. Nämlich das Problem, dass die Leute, außer dass sie grundlegend nicht verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, durch so Social Media und Phänomene und ähnliches halt mittlerweile in einem Modus sind, wo sie glauben, dass ja alles Meinungsaustausch ist. Ja, dass im Endeffekt diese Wertigkeit der Argumente und diese Wertigkeit, ja, und wie auch so, also wenn man mich zum Beispiel irgendeine Frage zum Thema Schulrecht fragt, insbesondere dann bayerisches Schulrecht, aber so allgemein kann ich das ja für ganz Deutschland. Ja, Leute, die Antwort ist doch nicht, die ziehe ich mir doch nicht aus den Fingern, ja. Ich kann mein Schulrecht doch und weiß ungefähr, wie das funktioniert. Und ich kann es im Zweifel, kann ich auch jedes Gesetz lesen und weiß, was das bedeutet. Ja, nur läuft ja keiner von uns, ne, Jennifer ja auch nicht, Christoph auch nicht, hat dann jedes Mal so an seinem Tweet hinten noch einen Anhang hinten dran, ja, wo wir die Zitationen machen.
Hey, das in meinen so Tweets gibt es wohl häufig Zitationen.
Ja, aber das ist dein persönlicher Fetisch.
Ja, das stimmt.
Aber das ist ein ganz gutes Problem. Denn die möchten eine Antwort auf Social Media immer begrenzter Zeichenzahl. Aber, und da ist, glaube ich, auch ein ganz großer Stolperstein, den wir ja letztes Mal schon hatten, mit Fachsprache in Sozial- und Gesellschaftswissenschaften. Ich sage Gender und die Leute denken sich ihren Teil dazu, wissen aber nicht, was ich mit Gender alles mitmeine. Sie wollen eine Antwort auf so wenig Zeichen, sich aber nicht die Mühe machen, sie zu verstehen. Und wenn ich, das hatte ich letztens, habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich schon vertwittert habe, auf jeden Fall habe ich es auf dem Discord gesagt, meine 30 Minuten Firlefanz sind 1 bis 2 Sätze in Fachsprache übersetzt. Wer also glaubt, er könnte mit mir auf Twitter fachsprachlich diskutieren, muss ein bisschen was im Rucksack haben. Sonst wird das nichts. Also, ich kann das nicht so lang fassen, dass das dahin passt in Alltagssprache, weil dann rede ich für 1, 2 Sätze, die ja durchaus in den Tweet passen, rede ich 30 Minuten. Minimum. Und das ist kurz gefasst, das ist runtergebrochen. Ich könnte noch 2 Stunden drüber reden. Das ist ein Satz.
Ja, genau, ich kann auf meiner Seite sagen, wenn mir so zum Beispiel Fragen zur Bildungsgerechtigkeit stellt, weil das ist mir jetzt die Woche echt untergekommen, wenn mir Fragen zur Bildungsgerechtigkeit stellt und dann ernsthaft glaubt, kann ich hier mal kurz erklären, wer ernsthaft glaubt, ja, dass aktuell Schülerinnen und Schüler diskriminiert werden, weil sie in Homeschooling-Unterricht keinen Zugang zu Geräten hat und dass sie ansonsten nicht diskriminiert werden, hat sich nicht mal mit der Grundlage von Bildungsgerechtigkeit in Deutschland auseinandergesetzt. Und ganz ehrlich, ja, ich habe keine Zeit, das alles zu erzählen, weil die 200 Tweets, die ich dafür brauche, um das irgendwie die Grundlagen zu machen, ja, die habe ich nicht. Und dann sind wir irgendwie auf demselben Bildungsstand, ja. Also.
Na, vor allem die Antwort, die ja da richtig wäre, nämlich sie verschlimmert die Ungerechtigkeit, die bereits vorher da waren. Das heißt, die marginalisierten Kinder und Jugendlichen leiden überproportional und müssen deshalb so schnell wie möglich wieder die Möglichkeit bekommen, vor Ort zu lernen. Die stellt die Leute ja da nicht zufrieden.
Ja, na vor allem.
Weil auch das wieder Vorwissen
auch benötigt. Genau, das benötigt Vorwissen und Stichwort letzte Folge, es sind halt auch auf eine Art produziert Wissenschaft halt auch immer wieder Wahrheiten, die tatsächlich, glaube ich, schwer auszuhalten sind, weil das nicht so Weichenprobleme sind. So entweder wir fahren Strecke A weiter und das passiert, oder wir fahren Strecke B weiter und irgendwas anderes passiert, sondern man ist irgendwie auf verschiedenen Strecken gleichzeitig unterwegs und kriegt halt Antworten, so wie in diesem Fall, so, naja, es war schon blöd, gerade ist es noch blöder, lass uns probieren, es weniger blöd zu machen. Also es sind auch sehr relationale Begriffe, die mit einem mehr oder weniger oder einem besser oder schlechter arbeiten und weniger mit einem Lösung A ist super, Lösung B ist total schlecht. Also man kommt immer wieder mit so Ansätzen raus, die ja eben nur so kleine Fortschritte im Zweifel bieten oder sehr differenziert auch auf Probleme hinweisen. Wisst ihr, was ich meine?
Also wenn man jetzt, wenn wir,
wenn ja, ist es so formuliert, dass auch andere das wissen, verstehen könnten?
Wenn wir uns alle auf Twitter, also wenn wir uns alle nicht kennen würden und wir einfach nur twittern würden. Ich vor Ort setze mich dafür ein, tatsächlich, dass marginalisierte Jugendliche möglichst schnell in voller Zahl wieder in die Klasse kommen. Nämlich eine ganz bestimmte Gruppe Jugendlicher. Berufsschule, Berufseinstiegsschule. Die Crème de la Crème der Abgehängten. Und darum kämpfe ich. Wenn ich das jetzt so einfach formulieren würde, dass ich will, dass diese Jugendlichen bitte morgen wieder Vollzeit in den Schulen sitzen und wir würden uns nicht kennen und wir hätten, ich will das gar nicht formulieren als Kritik von an dem Interwebs, sondern dass Kommunikation da an die Grenzen stößt. Du kannst Wissenschaft nicht gut oder Haltungen nicht gut formulieren auf Twitter, wenn man nicht auf einer Basis ist. Wenn Thomas nur das von mir lesen würde, würde Thomas wahrscheinlich an die Decke gehen. Und ich würde an die Decke gehen, weil Thomas sagt, das ist so nicht. Was aber der Nähe, der fehlenden Nähe zueinander, also fachlichen Nähe zueinander geschuldet ist, weil wir die voneinander ja dann nicht kennen. Ist ja nur das Interwebs. Und weil wir zu wenig Zeichen haben. Ich glaube nicht, dass dieses Missverständnis zum Beispiel entstehen würde, wenn ich eine zweiseitige Abhandlung auf einem Blog oder so veröffentlicht hätte. So, das wäre nur halt sehr viel langsamer und kleiner und weniger Reichweite und so. Also versteht es nicht falsch als Kritik von mir an Social Media generell, sondern dem Willen, sich mit Leuten auseinanderzusetzen in der Tiefe.
Ja, naja,
da sind ja, ich glaube, Thomas hatte den Punkt auch schon mal irgendwann angebracht, also das ist jetzt auch schon lange her, aber Thomas hat irgendwann mal entweder einen Blog oder einen Podcast irgendwie formuliert, sowas wie ab und zu mal guten Willen unterstellen. Also sollte Jennifer das jetzt geschrieben haben auf Social Media, wäre der gute Wille, den man unterstellen kann, ist, dass sie das in dem partikularen Fall jetzt fordert, aber das auch allgemein vielleicht gar nicht anders sieht. Also in dem speziellen Fall möchte sie das und das ist ihre konkrete Forderung, aber wir gehen mal davon aus, dass sie nicht möchte, dass alle anderen nicht mehr zur Schule gehen oder so. Das wäre der gute Wille, weil ich zumindest auch weiterhin noch sehr gute Diskussionen, gerade auch auf Twitter führe, muss ich sagen, passiert das schon auch noch, aber es passiert halt nicht nur, also es passiert halt auch viel Krach und wenig gute Unterstellung.
Ich merke, dass wenn guter Wille, eins, und Wissensbestände, zwei, nah beieinander liegen, man also eine ähnliche Sprache spricht, dass dann die Diskussionen auch auf einem sehr hohen Niveau auf Twitter geführt werden können. Weil dann kann man sich auch so kurz fassen. Wenn man sich positiv gegenübersteht, also mit so einer positiven Grundhaltung daran geht und man sich von Wissens, das muss nicht mal formale Bildung sein, aber Menschen, die sich seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren mit Rassismen beschäftigen, sei es aktivistisch oder akademisch, werden ganz anders miteinander sprechen können und die haben eine eigene Sprache. Das hängt ja nicht nur an akademisch oder nicht akademisch, sondern auch an Peergroups. Und die können sich dann so miteinander austauschen. Und ich habe das Gefühl, dass immer, wenn so eine Diskussion anfängt, man eigentlich fast immer gut auseinandergeht.
Ja.
Da geht es zwar dann auch mal hoch her, weil wissenschaftliche Diskussionen gehen immer hoch her. Aber nicht böse.
Schön fand ich diesbezüglich, man kann das, glaube ich, vielleicht darf ich das spoilern, ich habe zumindest Teile von deiner Dissertation-Korrektur gelesen und eben mit Anmerkung versehen und ich glaube, ich korrigiere schon recht freundlich, also so in meiner Sprache.
Ja.
Aber und habe dann, glaube ich, aber, also ich hatte das Gefühl, ich war in Teilen schon relativ scharf und deutlich und tralala, Aber du als geübte Wissenschaftlerin hast es natürlich überhaupt nicht als Angriff auf deine Person wahrgenommen. Zumal fandst du es, glaube ich, auch nicht besonders scharf. Meine Wahrnehmung war da irgendwie anders. Und
das
konntest es eben genau auf die Sache beziehen. So.
Ja, der Einschub, das war ziemlich niedlich, weil Christoph hat, ich habe mich gewundert, warum Christoph so viele Kommentare an meinen Text gemacht hat. Und ganz viele Kommentare waren, ich hoffe, das war jetzt nicht zu scharf oder sowas. Und ich so als Kampfsport erprobte, ich habe überhaupt, also ja, scharf wie Avocado, so. Da bin ich anders gewohnt.
Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen der wissenschaftliche Modus, also.
Ja,
also
sehr schroff, also aber du, konstruktiv schroff. So, man nimmt halt keine Rücksicht auf Befindlichkeiten.
Genau, aber das, da ist ja auch ne, weil wir es schon mit Kommunikation hatten, da ist ja auch so eine wichtige Sache drin. Es geht halt um die Sache. Ja, wenn jemand deine, also wenn jetzt die Leute, die deine Diss bewerten, ja, bewerten ja die Wissenschaftlichkeit der Arbeit und im Idealfall nicht dich. Und beim Peer Review ist es ja so, eigentlich so, in Klammern, es sollte eigentlich so sein, ja, dass sie, dass da die Reviewer dich gar nicht kennen, ja, so, und dann hat er ja keine Wahl, dann liest er das einfach und denkt sich, ja, was ein Schrott, ja, und dann schreibt er dir halt runter, was ein Schrott, weil, ja, das Weil ist übrigens das Wichtige, ja, was ein Schrott ist Twitter.
Zu der Fachlichkeit der Dissertation. Dissertationen sind tatsächlich eine kleine Ausnahme, weil Doktorarbeiten sind kein Abschluss. Ein Doktor ist kein Abschluss. Ein Doktor ist eine Würde. Das heißt, im Falle einer Doktorarbeit beurteilt man sehr wohl dich. Die Eignung der Kandidatin zum Tragen der Würde muss beurteilt werden. Und ein Punkt davon ist Fachlichkeit, zu zeigen, dass man selbstständig forschen kann. Aber deswegen sind Plagiate in Doktorarbeiten so ein großes Ding, weil man damit der Würde unwürdig wird. Also Peer Reviews, da würde ich sagen, geht's. Deswegen sollte man die am besten auch nicht kennen, weil da soll es um den Inhalt gehen. Bei der Doktorarbeit geht's auch um mich als Person, nämlich ob ich würdig bin, diesen Titel zu tragen.
Haben wir Peer Review Verfahren ausreichend erklärt gerade, nur weil wir alle drei wissen, was das ist?
Nein, aber
ich habe es jetzt einfach so benutzt, weil es stand in den Shownotes und ich den Artikel schon da reingeschoben habe.
Genau, aber wir können es kurz erklären. Also, wenn man Wissenschaft veröffentlichen möchte auf irgendeine Art, dann tut man das ja meistens in Journals und tut es, wenn man irgendwie kann, in Open Access. Das kann man dann nachgucken. Ja, das Themengebiet macht und Verlage in der Wissenschaft heben wir uns für eine eigene Sendung aus, die primär darin besteht, dass die Menschen, die hier Wissenschaft machen, ranten.
Ja, das wird super.
Und ich erkläre, wie ich meine Karriere beendet habe, ohne sie angefangen zu haben?
Ja, ach meine Güte, also das Thema hatten wir jetzt schon öfter, das kriegst du gar nicht so gut hin. Ja, du hast es ja nicht mal hingekriegt, mit diesem Podcast deine Karriere zu beenden. Also ja. Insofern,
und ja, meine Chefin hört auch zu.
Hallo.
Hallo an dieser Stelle, ja.
Falls Sie mal einen schlechten Didaktik-Dozenten brauchen, ich bin frei. Ich hab, mein Hund ist
süß. Wir hätten da einen Bayern-Import.
und wenn man also so Wissenschaft in so einem Paper tut, dann schickt dieses Paper übrigens kostenlos an andere Wissenschaftler diese Wissenschaft und diese schreiben dann ein Gutachten. Und dann kriegt man das zurück und im Endeffekt ist das ein Feedback-Verfahren, wo die dann reinschreiben, ja, finden wir gut, finden wir nicht gut, weil. So, und dann musst du nochmal in deine Studie ran und du musst das so lange da reintun. Ich glaube, es sind immer drei und du musst zwei überzeugen oder es sind zwei und du musst, ich glaube,
das ist unterschiedlich. Ne? Bei manchen, also es gibt Doppelblindgutachten, da sind Gutachtende als auch Begutachtete anonym. Und es gibt aber auch Review-Verfahren, die nicht double blind sind, sondern wo nur die Leute, die dich bewerten, anonym sind. Also du weißt nicht, von wem du bewertet wirst, aber die wissen, wen sie bewerten. Also unterschiedlich. Danach unterscheiden sich auch Journals zum Beispiel in in ihrem Ruf. Nicht alle Journals machen ein Double Blind Peer Review.
Ja.
Also, da gibt es dann auch so bestimmte Regelungen. Also zum Beispiel kann man bei einem Double-Blind-Review durchscheinen lassen, wer man ist, wenn man Textpassagen hat, die einen selber zitieren und dann diese Anonymität wieder laufen. Gerade eine Einleitung. Ja, genau, da gerade so. Ne? Wie ich bereits in darlegte. Also das Verfahren ist nicht perfekt, aber es soll halt sicherstellen, dass nicht allzu großer Müll veröffentlicht wird. Auch da gab es in der Vergangenheit Skandale, weil die Peer-Reviews nicht anständig gemacht wurden. Dann gibt es zum Beispiel ganz, ganz viele wissenschaftliche Zeitschriften, die von den HerausgeberInnen peer-reviewed werden, also ein Editorial Review. Weil natürlich diese Leute werden nicht bezahlt. Da setzen sich Leute hin, WissenschaftlerInnen, die genug zu tun haben, und schreiben Gutachten für Artikel. Die haben davon nichts. Das ist reiner, das ist so ein Ehrenamt, wie man halt manchmal die Erste-Hilfe-Beauftragte sein muss oder Brandschutz oder so. Ich habe auch ganz viele von diesen Aufgaben. Also wir haben alle solche komischen Aufgaben, für die wir nicht bezahlt werden. So ist das in Wissenschaft.
Das ist bei mir auch und so.
Ja, ich glaube, ich das ist in jeder Organisation bezahlt. So. Ich glaube, jede große Organisation hat solche informellen Aufgaben. Mhm. Und Reviews sind halt auch eine informelle Aufgabe, für die niemand bezahlt wird und die einem nicht so viel bringen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche, die unterschiedlich gut funktionieren und in den einzelnen Disziplinen auch unterschiedlich verbreitet sind. Zum Beispiel in der Sozialwissenschaft sind Double-Blind-Gutachten nicht ganz so häufig. Weil auch unter anderem so Orchideendisziplinen auch gar nicht so viele Leute haben. Und die sich
dann ja, genau, muss ja erstmal eine gewisse relevante Menge zusammenkriegen. Ja.
Genau. Also zum Beispiel die Zeitschrift, in der ich jetzt gerade veröffentlicht habe, wurde auch von den HerausgeberInnen reviewed und den Artikel, den ich davor veröffentlicht habe, auch. Das sind keine schlechten Zeitschriften, aber kleine halt. Und wir sind eine kleine Disziplin. Ich bin ja in der Berufspädagogik. Und dann da auch noch in der Unterdisziplin. Ich bin
meckernde Berufspädagogik. Hm? Meckernde.
Genau, kritische, nein.
Schön.
Ja, also.
Ich mache ja Sozial- und Sonderpädagogik in der beruflichen Bildung. Und das
sehr, zum Thema sehr, sehr. Übrigens wie, ne? Und das ist eine Disziplin, liebe Hörenden.
Das ist eine Disziplin. Sie stirbt gerade, aber es war mal eine.
Aber das war mal eine Disziplin. Will sagen, dass zum Thema, wie kleinteilig sind eigentlich moderne Wissenschaftssysteme und genau, weil die Frage, also wenn das eine Disziplin ist, hat die schon eigene ganz spezielle Unterfragen, die aber trotzdem, so wie Thomas das ja festgemacht hat, allgemeine Relevanz haben.
Oh, da habe ich noch einen historischen Bezug zur Wissenschaft. Ich habe das Gefühl, vielleicht ist das in anderen Disziplinen ganz anders, aber dass gesamtgesellschaftlich so Universalgelehrte ein bisschen idealisiert werden. So, oh, und die hatten noch so tolle und unterschiedliche Disziplinen und der konnte Jura und Theologie und dann hat er auch noch Ingenieurswesen gemacht und so und dass das heute ja nicht mehr gäbe und deswegen müssten wir alle ganz breit studieren und Studium Generale und so.
Mhm.
Und ich persönlich finde das falsch, weil das kannst du machen, wenn Wissenschaften ganz am Anfang stehen. Aber zu glauben, dass jemand in heutzutage, keine Ahnung, zum Beispiel in gleichzeitig Life Science und Philosophie wirklich tiefes Wissen und Spezialwissen sich aneignen kann, ist völlig illusorisch. Also dann kannst du halt alles, aber halt nur ein bisschen. Und das reicht nicht für den Grad an Wissenschaftlichkeit, den wir
haben. Dann bist du halt auch kein Gelehrter, keine Gelehrte mehr, ne? Wenn du alles nur ein bisschen kannst. Weil die früheren UniversalgelehrtInnen waren ja wirklich richtig gut. So. Und das ist heute nicht mehr möglich über viele Disziplinen hinweg.
Genau, das geht nicht.
Was ich aber immer so noch hat ganz sich spannend,
das Bild gewandelt.
Ja, was ich immer noch ganz spannend finde, es gibt so ein paar Leute, die halt zumindest zwei Disziplinen vereinen. Ich hatte einen Philosophieprof an der Uni Oldenburg, der war zum Beispiel auch Biologe und sowas, das gibt's halt manchmal, ne? Dass du
Informatik
dass du
und Sozialwissenschaften für Mensch- und Maschine-Interaktion. Mhm.
So. Ja. Was ich vorhin noch fragen wollte, Jennifer, das Deutschland-Symposium deiner Fachrichtung, großer oder kleiner Seminarraum, wenn die sich alle treffen?
Wir treffen uns gar nicht.
Ja, stell es dir einfach vor, also aktuell trifft ihr euch eh nicht, aber
klein.
Klein, ne?
Klein. Also wenn alle sich treffen würden, die, also erstmal alle Professuren, die momentan existieren zur Untersuchung von der beruflichen Förderung sozial benachteiligter Jugendlicher, das wäre eine ziemlich einsame Veranstaltung, da musst du nicht mal Kaffee für aufsetzen. Und wenn alle, die in dem Bereich arbeiten, na ja, vielleicht kriegen wir sie noch in eine Kaffeeküche oder so. Also wir sind echt nicht viele.
Mhm.
Wir haben nicht mal eigene Zeitschriften. Also das war in den 70er Jahren mal ein Ding. Da kam das auf mit der ersten großen Jugendarbeitslosigkeit. Und über die Zeit hat sich das auch so ein bisschen, ich glaube, Teile sind über die Inklusionsbewegung aufgefressen.
Mhm.
So, wenn soziale Benachteiligung unter Inklusion einfach gehapst wird, dann ist er halt weg. Alle soziale Ungleichheit ist nicht mehr so ein sexy Thema für Drittmittel. Und Teile sind in die Inklusion geflossen, dann also in die Sonderpädagogik, und Teile sind in den größeren Kreis der Berufspädagogik aufgegangen, Berufsbildungsforschung, die natürlich das dann, also die bearbeiten natürlich alle nicht exakt das, was wir bearbeiten oder bearbeitet haben, aber so ist der Lauf der Dinge in der Wissenschaft.
Okay.
Ja. Also eine Packung Kekse reicht für alle.
Okay. Haben wir's wahrscheinlich. Jo.
Im Großen und Ganzen.
Und was nehmen wir jetzt mit? Wir nehmen jetzt mit, dass Wissenschaft komplex ist.
Chaos.
Ja, aber auch die einzige Möglichkeit, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Und,
ja.
Und eigentlich halt eine sehr kontraintuitive Geschichte gegenüber dem, was so Menschen als ihre Standardlebenserfahrung haben. Ja, weil die Standardlebenserfahrung ist ja immer eine Bestätigung der eigenen Vorurteile, was primär daran liegt, dass man was anderes nicht sieht. Und wenn man dann irritiert ist, dann ist das auch eine Bestätigung der eigenen Vorurteile, weil dann ist es ja wieder die natürliche Ordnung der Dinge. Ja, haben wir eine Aufgabe. Jetzt sag bitte nicht, werdet Wissenschaftler.
Kann ich nicht empfehlen.
Ab und zu mal nichts sagen, sondern Dinge erstmal wahrnehmen, rezipieren, vielleicht über eine intensivere Auseinandersetzung verstehen, wenn möglich, nachfragen gerne, aber nicht über jede Studie, die man nicht verstanden hat, weil man eben kein Spezialist, keine Spezialistin ist, drüber bügeln und glauben, dass man sich dazu äußern muss, dass man so tun sollte, als hätte man das im Tiefen durchdrungen und so weiter.
Das richtige Satzzeichen am Ende solcher Aussagen über die nicht eigenen Fachgebiete ist immer ein Fragezeichen. Kein Punkt und vor allem kein Ausrufezeichen.
Weil das ist unhöflich.
Ja, das sowieso. Also mir zu erzählen, wie ich meinen Job zu machen habe, ist nicht besonders höflich, nein.
Ja,
aber Fragen sind immer gern genommen. Ich beantworte auch die dümmsten Fragen.
Ja, aber vielleicht, was mir da so am Ende einfällt, also ich bin ja der wenigste Wissenschaftler von uns allen hier. Ja.
Mhm.
Aber was ich so an der Uni und so weiter mitgenommen habe, ist hauptsächlich da eine Einstellung gegenüber der Welt, die man übrigens auch ohne, dass man das studiert haben muss und so weiter, erwerben kann, indem man sie einfach als Einstellung annimmt. Und das ist die grundlegende Idee, dass man eigentlich erstmal keine Ahnung hat, dass es immer komplexer ist, als man glaubt, und dass man ersten Intuitionen im Zweifel mal zwar vertrauen kann, insbesondere wenn sie so ein bisschen durch Erfahrung geschärft sind, aber dass man gegenüber diesen skeptisch sein sollte. Ja, und ich meine, das sieht man dann halt auch in der Wissenschaftskommunikation, ja, also so wenn du, ne, hier, wir hatten ja Herrn Drosten, der dann halt sagt, naja, also das habe ich mir angeguckt und mir gedacht, das kann eigentlich nicht sein, ja, und dann haben wir hier mal nachgeguckt und nachgerechnet und festgestellt, ja, kann ich sein, ja, also diese Erfahrung zu haben, ist, glaube ich, ganz wertvoll, aber dafür muss man nicht unbedingt Wissenschaftler sein, um diese Erfahrung zu haben. Ich will das Wort Demut nicht benutzen, weil ich das Wort doof finde, ja, aber so die Idee, so ein bisschen zu wissen, okay, ja, die Welt ist komplexer, als ich mir das vorstelle und die meisten, ja, und ich sollte nicht auf meine Intuition grundsätzlich vertrauen, sondern immer etwas skeptisch gegenüber diesen sein.
Einfach ein gewisses Gefühl für die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen und das eigene Wissen entwickeln, ne? Also wozu kann ich wirklich qualifiziert mich äußern und wo lasse ich es besser? Also gerade gute ExpertInnen zeichnen sich immer wieder dadurch aus, dass sie zum Beispiel JournalistInnen, wenn sie denn gefragt werden, damit konfrontieren, dass sie sagen, sorry, dazu kann ich leider nichts sagen, das ist nicht mein Fachgebiet.
Ja.
Wenn man sich daran ein Beispiel nimmt.
Das ist übrigens auch immer total witzig, ne? Woran erkennt man Experten? Daran, dass sie die ganze Zeit sagen, wovon sie keine Ahnung haben, ja? Und woran erkennst du Leute, die eigentlich keine Ahnung haben? Daran, dass sie grundsätzlich spruchfähig sind.
Ja.
Ja? Und also ich habe gerade unter meiner Schülerschaft, ja, gerne mal den Ruf, so eine Art Universalgelehrter zu sein, ne? Weil aus deren Position wirkt es halt so. Das ist auch nicht schlimm. Die sind dann aber total erstaunt, ich auch so, keine Ahnung, ja. Ja, aber sie wissen doch ansonsten immer alles. Und wie gesagt, nein, ich habe eine gute Heuristik und ich beschäftige mich natürlich mit mehr Dingen und schon länger. Aber das heißt nicht, dass ich alles weiß und das heißt auch nicht, dass ich alles richtig mache. Ja. Ja, und ansonsten, ja, question authorities. Weil das ist die Grundlage der Wissenschaft. Ja, dann war's das, glaube ich, oder?
Ich glaube auch.
Ja. Und wir wünschen euch allen einen schönen Restmonat und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.